Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Ken gehört? Ken ist ein Junge. Wie alt bist du? 8. Und du? Auch 8. Und wie alt bist du? 11. Also Ken ist so ein Junge, der ist so ungefähr so zwischendrin. Er hat begonnen mit der Schule, so die ersten paar Stunden erlebt und hat immer so ein bisschen Probleme mit seinem Vater. Die Probleme sind relativ einfach, weil der Ken ganz gerne mit seinem Vater viel mehr Zeit verbringen würde, aber der Vater hat nie Zeit. Und es geht so langsam auf die Feiertage zu, Weihnachten. Und der Ken nervt seinen Vater so oft es geht: Papa, wann haben wir endlich mal Zeit, miteinander zu spielen? Und der Papa sagt dann: Jetzt ist ja bald die Feiertage und da bin ich ja die ganze Zeit zu Hause und habe viel, viel Zeit. Ja, wann denn? Ja, am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir sehr viel miteinander spielen. Der erste Weihnachtsfeiertag ist, Ken wacht ganz, ganz früh auf, geht ins Schlafzimmer der Eltern und packt seinen Papa an den großen Fußzeh. Papa schreckt auf, Ken steht dafür: Aufstehen, Papa, spielen. Sagt der Papa: Nein, wir müssen doch erst einmal frühstücken. Ja, dann aufstehen, schnell frühstücken. Und so zieht sich das durch. Ken ist ganz schnell fertig mit dem Frühstücken. Jetzt wollen wir doch endlich spielen. Sagt der Papa: Ja, können wir gerne machen, aber ich muss davor noch eine Kleinigkeit machen in meinem Arbeitszimmer, muss noch an den Computer. Und wenn ich das gemacht habe, können wir spielen. Papa geht ins Arbeitszimmer mit dem Computer und immer wieder kommt der Ken rein und sagt: Wann können wir denn endlich spielen? Und das geht so eine Weile hin und dann hat der Papa, kommt da auf eine Idee: Wie könnte ich den Ken beschäftigen? Er sieht vor sich eine Zeitung. Auf dieser Zeitung ist ein großes Bild. Die Weltkugel, habt ihr schon mal gesehen? Große Weltkugel. Und er denkt sich jetzt, er nimmt diese Weltkugel und beginnt die zu zerreißen in verschiedene Stücke. Habt ihr schon eine Vorstellung, was er jetzt machen will? Ja? Er will ein Puzzle machen, genau. Als er das Puzzle fertig hat, kommt der Ken wieder rein: Wann können wir spielen? Papa, ganz zu überraschen von Ken: Sofort. Hier, schau mal, habe ich ein paar Puzzleteile für dich gemacht. Du fängst schon mal an. Und wenn du damit fertig bist, dann kommst du, sagst mir Bescheid und dann spielen wir weiter. Ken nimmt die Puzzleteile, geht in sein Zimmer und Papa denkt: Na, jetzt habe ich endlich mal eine Weile Zeit, er nervt mich nicht und so. Du kennst das schon? Und als er dann ein bisschen am Arbeiten ist, geht die Tür auf. Ken steht groß und breit da drin: Papa, jetzt spielen. Wie? Wir haben doch ausgemacht, ganz klar, er spielen erst gemeinsam weiter, wenn du mit deinem Puzzle fertig bist. Ja, aber ich bin noch fertig. Das kann doch gar nicht sein. Komm mit, ich zeig's dir. Dann gehen sie ins Kinderzimmer und tatsächlich legten da alle Puzzleteile schön zusammengefügt und die Weltkarte ist zu sehen. Da ist der Papa völlig von den Socken, denkt sich: Wie hast du das gemacht? Da ist so ein Trick dabei, das verstehe ich gar nicht, da brauchst du doch ewig. Da hat der Ken gesagt, was hat er gesagt? Genau, das war ganz, ganz easy. Auf der Rückseite war ein Strichmännchen. Und als ich das Strichmännchen wieder heil gemacht habe, als ich den Menschen heil gemacht habe, war auch die Welt wieder in Ordnung. Weißt ihr, was das meint? Das heißt, wenn ich in Ordnung bin, dann ist auch das Umfeld möglicherweise auch in Ordnung. Oder die Voraussetzung, dass das Umfeld und die Welt in Ordnung ist, dass der Mensch in Ordnung kommt. Könnt ihr ja mal versuchen, auf der einen Seite das Strichmännchen zu malen und auf der anderen Seite zu versuchen, eine Weltkugel mal drauf zu malen. Und das Ganze könnt ihr dann eurem Pastor schenken. Dankeschön. Ja, es ist schön, nach fast gefühlten 10 Jahren oder so, ich weiß es nicht,
Gefühlt.
gefühlte 10 Jahre, mal wieder hier zu sein. Unterliederbach war immer so eine Gemeinde, wo eine Predigt bei mir gestartet ist. Ist heute auch fast wieder so ähnlich, aber ihr seid nicht die Ersten, sind schon zwei weitere schon durchgegangen. Aber ich muss zu euch, deswegen habe ich meinen Kalender mitgebracht, ich habe es mir extra aufgeschrieben, muss euch Grüße mitteilen. Ich war zwischen den Jahren in der Gemeinde Celle und hatte da die Predigt und dann war ein jüngeres Ehepaar, was mich so erwartungsvoll anschaute und ich war mir klar, weil Gesichter, die ich mal gesehen habe, kenne ich, aber keinen Schimmer wohin. Und ich habe es mir dann aufgeschrieben und ich soll euch herzlich grüßen von den Schäfers, Tatjana, Sonja und Viktor, die jetzt in Celle sind und mir aufgetragen haben, wenn du nach Unterliederbach kommst, nimm die herzlichen Grüße mit. Ich schreibe mir es auf, sonst vergesse ich, was ich damit getan habe. Der erste Punkt, der vielleicht so steht, ist die Frage, wenn man so ein neues Jahr kommt, ja, dann ist es ja so, dass man oft bestimmte Dinge dem anderen wünscht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, was ihr so dem anderen gewünscht habt oder was ihr auf Karten geschrieben habt. In den meisten Fällen, ich will es ein bisschen abkürzen, ist es so, dass die Menschen den anderen Menschen und sich selber Glück wünschen. Deswegen geht es heute um das schönste Gefühl der Welt oder Glück auf 2019. Glück auf deswegen, weil ich wohne, da gab es mal einen Silberbergbau und da grüßt man sich noch bei den Altvorderen mit Glück auf. Das Streben nach Glück ist das zentrale Element eines jeden. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wird dieses Glück als humanes Grundrecht fixiert. Es ist das Grundrecht eines jeden Amerikaners, glücklich zu sein. Ob das zurzeit zumindest für alle Amerikaner so ist, unter Trump habe ich so meine Zweifel, aber er hätte ein Grundrecht dahingehend, dass es so wäre. In unserer Nationalhymne ist es so, dass wir manches Mal voller Inbrunst und Ergriffenheit die Zeile singen, blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Grundrecht und vereint in fast religiöser, anmutendem Gesang der Wunsch einer Nation. Aber was ist Glück? Man kann doch nur nach etwas streben, wenn ich überhaupt eine Ahnung davon habe, was es denn für mich ist. Der frühere Zellgenetiker Ricard hat Folgendes dazu geschrieben und es definiert: Glück, ein tiefes Gefühl des Gedeihens, der aus einem außergewöhnlich Gesunden kommt. Dies ist kein bloß angenehmes Gefühl, keine flüchtige Emotion oder Stimmung, sondern ein optimaler Daseinszustand. Glück also kein kurzes Momentum, sondern ein umfassender, optimaler Daseinszustand. Wenn dem also so ist, dass ich als Amerikaner einen Anspruch habe an den Staat, von dem ich ja sonst nichts erwarte, aber er hat mir den optimalen Daseinszustand zu sichern, weil das ist mein Grundrecht. Dann müsste es ja aber auch so sein, dass zum Beispiel eine Religionsgemeinschaft und ein Staat danach beurteilt werden könnte, vermehrt sie den optimalen Daseinszustand oder tut er es nicht? Ist also Amerika in der Lage, diesen optimalen Daseinszustand herzustellen, zu schaffen? Ist eine Religionsgemeinschaft in der Lage, mein Streben nach einem optimalen Daseinszustand zu fördern, oder ist es absolut kontraproduktiv? In den letzten Jahrzehnten sind wir, das ist nun mal Statistik, quer durch alle Gesellschaftsschichten reicher und gesünder geworden. Werden in diesen Tagen die älteste Hessin feiern, mit 114, glaube ich, oder 100, 114 Jahre. Wir sind zigtausende in ganz Deutschland, die jetzt tapfer über 100 sind. Und gleichzeitig sind wir wahnsinnig gesund mit einer großen, auch steigenden Anzahl von Ausnahmen. Wir müssten also die glücklichste Gesellschaft dieser Erde sein. Was wir offensichtlich aber nicht sind. In den letzten Jahrzehnten ist die weltweite Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten immer weiter verbreitet worden und immer größer geworden. Wir müssten oder wir könnten daher die glücklichste Kirche sein, die auf Gottes Erden jemals existiert hat. Aber ob es so ist, bei den Deutschen ist es einfach, da ist es nicht so, weiß man. Man hat das rauf und runter erforscht und kam zu einem Ding, es gebe sozusagen ein Genuss-DNA, die insbesondere für Deutsche gilt, und die haben da einen Defekt. Dieser Defekt ist relativ einfach darzustellen, weil es eine bestimmte Abfolge gibt. Diese Abfolge sehe wie folgt aus. Am Anfang steht das Gefühl des Deutschen, sich etwas verdient zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir etwas verdient, dann muss dieser Genuss, der dann eintreten soll, entsprechend vorbereitet werden. Zum Beispiel mit einem Wellness-Tag. Ich bereite mich auf diesen Wellness-Tag vor. Und dann kommt die Hürde, nämlich etwas, was ihm jetzt schwerfällt. Ich habe mich vorbereitet, bin hingefahren und jetzt muss ich etwas machen. Ich muss nämlich im Kopf loslassen. Und wenn dann noch ein positiv überraschendes Moment hinzukommt, ich habe alles gemacht, ich habe losgelassen und jetzt kommt noch eine Überraschung. Dann ist plötzlich Hochgenuss angesagt. Und die erschütternde Erkenntnis bei diesen Abläufen ist, wie gesagt, dass offensichtlich diesem Volk einige oder mehrere Bausteine fehlen, um diesen Genuss-DNA sozusagen tatsächlich erleben zu können. Oder reparieren zu können oder entdecken zu können. Zwar sagen 91% der Befragten, erst Genuss mache das Leben lebenswert. Doch nur 15% konnten von Momenten berichten, in denen sie alles um sich herum vergessen hatten und wirklich in diesem Genuss lebten. Einer der führenden Glücksforscher hat 100.000 Menschen befragt, was denn für Momente es in ihrem Leben gegeben hat, wo sie wirklich rundum zufrieden und glücklich waren. Und das Erstaunliche war, dass es 5 Punkte gegeben hat, die man herausfiltern konnte, wo das für sie eingetreten sei. Ein Punkt, und da sogar der erste Punkt war, Religion und Glaube. Wenn also Menschen berichten konnten, dass sie mit Religion und Glaube in Übereinstimmung standen, konnten sie gleichzeitig berichten, dass ihr Leben Sinn und Geborgenheit hatte und sie damit entsprechend in der Lage waren, Glück zu empfinden. würde jetzt bedeuten, in einer Gemeinde erleben Menschen wertvolle Beziehungen und Hilfe in Krisen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob einer oder alle von euch in dieser Gemeinde hier wertvolle Beziehungen erleben und Hilfe in ihren Krisen. Wenn sie es nicht erleben, dann dient die Gemeinde sicherlich nicht dazu, das Glück oder das Wohlsein zu vermehren. Zweiter Punkt war Aktivität. Glückliche Menschen nehmen Herausforderungen an, wollen sich verbessern, wollen Gaben und Kreativität entfalten. Passivität, auch vor dem Fernseher oder vor dem, verhindert Glücksgefühle. Weil es dieses Momentum nicht gibt, dass du dich bewegst. Eine Gemeinde, die am Platz stehen bleibt und die Welt betrachtet, verhindert ihre eigenen Glücksgefühle und Möglichkeiten, weil sie sich schlicht und ergreifend nicht bewegt. Und wenn die einzige Bewegung darin besteht, den anderen Probleme zu machen, ist das auch keine Bewegung insgesamt, sondern hilft auch nicht weiter, auch nicht zu Punkt 3, was ebenfalls als wichtiger Punkt geschildert wurde, die Beziehung zu Menschen. Ehepartner, Familie und Freunde sind für das Glück elementar wichtig. Diese Beziehungen zu erhalten, auszubauen, zu pflegen, ist mancher Mühe wert und wird immer mit und im Sinne des Glücks stets belohnt. Vierter Punkt, Ziele setzen und anstreben. Gleichgültig, ob man nun ein Haus bauen will oder einem Kind eine gute Ausbildung ermöglichen, stricken lernen oder Französisch sich reinpfeifen oder eine Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen, ist eigentlich gleichgültig. Es kommt immer darauf an, sich entsprechende Ziele zu setzen und anzustreben. Wichtig dabei aber ist, dass man diese Ziele messen kann, also objektiv messen kann, dass sie erreichbar sind und wenn sie messbar und erreichbar sind, helfen sie dem Glück auf die Beine. Alles klar und bekannt aus dem Berufsleben, aber es fällt manchmal auch so schwer, das auf Gemeinde zu übertragen. Wenn du dir ein Ziel vornimmst, das du nicht erreichen kannst, hast du nur eine Chance. Unter der Latte durchzugehen und das toll zu finden. Funktioniert aber ganz schwierig. Fünftens, körperlich fit halten. Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sind glücklicher als andere. Bewegung hält die Stimmung auf. Das hängt damit zusammen, er könnte es wunderbar erklären, hängt damit zusammen mit den Botenstoffen, die damit in Gang gesetzt werden, also Serotonin und Dopamin, die alle insgesamt die Möglichkeit schaffen, Glückshormone, die sogenannten Endorphine, im Darm zum Tanzen zu bringen. Oder vom Darm ausgehend zum Tanzen zu bringen. Bewegungsmangel ist eine Ursache für Missstimmung. Denn in Zuständen der Langeweile und Demotivation werden diese Stoffe halt nicht ausgeschüttet. Eine Kirche, die sich nicht bewegt, ist eine unglückliche Veranstaltung. Jetzt gibt es natürlich eine Botschaft, ich glaube, darüber habe ich vor Jahren auch mal hier gesprochen, die glückliche Botschaft, du musst dich nicht bewegen, wenn du Endorphine in Gang setzen willst. Du musst dir eine ordentliche Schokolade kaufen und das essen. Du wirst aber anschließend ebenfalls in Depression verfallen, jetzt nicht im Krankheitsbild, weil die Röllchen dann hinderlich sind. Aus der Hirnforschung weiß man noch etwas weiteres, dass nämlich Probleme glücklich machen. Professor Hüther hat gesagt, viele Menschen werden deshalb schlicht und ergreifend nicht glücklich, weil sie nicht genügend Probleme haben. Oh, das kann ja nicht sein. Ich bin doch nur glücklich, wenn ich keine Probleme habe. Ja, weil es ganz einfach ist. Warum ist man glücklich, wenn man Probleme hat? Weil in dem Moment eine riesige Unordnung im Hirn vorkommt. Meist merkst du, wenn du nachts nicht einschlafen kannst, dass alles so hin und her kommt. Du kriegst da keinen Faden rein. Es zeigt sich nämlich, dass in der Hirnfunktion etwas Entscheidendes sich abspielt. Diese Unruhe, wenn die durch das Versuchen, es zu ordnen, durch die Versuche, es zu bewältigen, Strategien sich zu überlegen, dieser Prozess von der Unordnung langsam in die Ordnung zu kommen, das heißt, die sich ausgebreitete Unruhe und Erregung in Ruhe und Harmonie übergeführt wird, oder allein schon das Gefühl, es wird übergeführt, beginnt, ich habe und beginne Probleme zu bewältigen. Ich habe den Schlüssel. Und allein die Vorstellung, dass ich den Schlüssel zur Lösung habe, macht dich glücklicher. Und wenn du eine Lösung hattest und es vor allen Dingen auch noch genießt, dann bist du glücklich. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, der Glaube, die Bibel. Was hat also die christliche Religion, was hat die Bibel zu diesem oder zu dieser heißen Frage des Glücks zu sagen? Hier an dieser Stelle selbstverständlich nur Denkanstöße, die ich einleiten möchte mit etwas, was wir kennen. Wenn man sich nach einer Weile wieder trifft, dann ist es oft so, dass man damit beginnt, um in den Erinnerungen richtig schwelgen zu können. Weißt du noch? Kannst du dich noch erinnern an den ersten Kuss, an die Hochzeit, das Abiturzeugnis, das erste Kind oder der erste Enkel auf den Arm? Und dieser kurze Moment des Beginnens, sich zu erinnern, wird ausgedehnt, je nach Charakter, in ein langes Gedenken und Erinnern. Und aus dieser Erinnerung plötzlich kommt etwas, nämlich Hoffnung auch auf zukünftiges Glück. Gut können wir das im Psalm 126 als ein Beispiel sehen, wie das funktioniert und funktionieren kann. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voller Jubel sein. Da wird man unter den Völkern sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Herr, bring unsere Gefangene wieder zurück, wie du die Bäche im Südland wiederbringst. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wenn in der Bibel und im gesungenen Lied, also im Gesangbuch, dieses so verknüpft ist, dann könnte man doch davon sprechen, dass wir echte Sehhilfen angeboten bekommen, um die Elementarbausteine des Glücks im eigenen Leben zu entdecken. Denn nichts anderes geschieht hier im Psalm und nichts anderes ist im Liedtext zum Ausdruck gekommen. Im Alten Testament und in der Weisheitsliteratur, wo die Erlebenserfahrung von Generationen eingebunden worden ist und sich widerspiegelt, gibt es da und dort die Vorstellung, wohl dem Mann, oder wohl der Frau, oder moderner übersetzt, glücklich ist, wer einen Freund gewonnen hat. Oder glücklich ist, wer eine kluge Frau oder einen guten Mann hat. Jesus Sirach, glücklich ist, wer Freude an seinen Kindern hat. Oder in Jeremia 44, Vers 17, wir hatten Brot genug, es ging uns gut, und wir waren glücklich. Die Bibel markiert die elementaren Dinge des Lebens, wie Nahrung, Freundschaft und gute familiäre Beziehungen als entscheidende Bausteine des Glücks. Und im Alten Testament kommt noch etwas hinzu, was gerade jetzt wiederum nach oben geschoben wird. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit, wohl dir, du hast es gut, Psalm 128. Im Moment in der politischen Diskussion als Gegenmodell zum unbedingten Grundeinkommen, das Grundrecht auf Arbeit, weil der Deutsche ja nur durch Arbeit glücklich wird. Schnitt aus psychologischer Sicht. Der Glücksforscher Philipp Meyrink hat glückliche Menschen wie folgt beschrieben. Sie haben ein positives Selbstbild von sich. Sie haben eine hohe Selbstachtung, ein befriedigendes Identitätsgefühl, und sie sind, und das ist jetzt wichtig, sie sind offen für positive Gefühlsregungen, nämlich wie Freude und Lust. Und sie empfinden bezogen auf ihr Leben etwas, was wahrscheinlich das höchste Gut überhaupt ist, Zufriedenheit. Das höchste ist ja Gesundheit oder Altwerden oder was der Kuckuck auch immer, was man so denkt. Aber das Eigentliche, wir haben es heute Morgen ja mitbekommen, das Eigentliche ist was anderes. Das Eigentliche ist die Zufriedenheit. Zufriedenheit zu gewinnen scheint also das Schlüsselwort des Glücks zu sein. Und in diesem Wort Zufriedenheit, wenn wir das betrachten, sind wir sofort wieder mittendrin in der Fragestellung der Bibel. Denn im Alten Testament heißt Friede Shalom. Und Shalom heißt nichts anderes als ganz sein. Intakt sein, intakt mit sich selbst, intakt mit der Familie, intakt in der Gruppe und natürlich dann auch intakt in der Gemeinde. Harmonie und Friede mit sich selber, mit Gott und seinem Umfeld. Das ist das, was die Bibel unter Friede und damit als Voraussetzung zu der Friedenheit vorstellt. Bezogen auf unsere Jahreslosung könnte man an Sirach 14, Vers 2 erinnern, wohl dem, der kein schlechtes Gewissen hat. Denn ein schlechtes Gewissen schafft ja wiederum Unruhe im Kopf. Unruhe im Kopf und so weiter und so fort. Deswegen mit Gewissensbelastungen kann man schlecht Frieden schließen. Klar, du kannst es abtöten. Du kannst es sozusagen versuchen zu beseitigen, aber geschafft hast es damit nicht. Zum Frieden gehört etwas, was auch die Bibel anbietet, was Gott anbietet, nämlich Versöhnung. Auch mit Gott und, heute Morgen anklingen lassen, mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Sozialisation. Oft denken Menschen und wir vermutlich auch, in der Vergangenheit war alles schön. Zurück zu den Wurzeln heißt es bei uns in der Freikirche. Keiner weiß zwar, was das ist und was das meint, aber da müssen wir hin. In der Gegenwart sind wir unzufrieden, weil ja alles nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Also in der Vergangenheit. Und weil die Gegenwart so dramatisch und unruhig ist, erträumen wir uns das Glück und die Zufriedenheit und die paradiesischen Zustände ganz, ganz später auf der neuen Erde. Aber zwischen dem Gestern, was vielleicht gut war oder sich nur gut noch anfühlt, weil man das andere vergessen hat, und dem Morgen liegt doch etwas ganz anderes. Da liegt die Gegenwart, dein Leben. Dein Jetzt, das Heute. Morgen hoffen wir, heute leben wir. Und übermorgen ist schon sowas von ungewiss, dass es schon gar nicht lohnt, darüber nachzudenken. Manchmal lohnt es sich, einen Vergleich anzustellen. Lohnt sich immer. Aber es gibt ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wer den Roman gelesen hat, Robinson Crusoe. Da kommt der Schiffbrüchige auf die Insel, sieht, was da ist, stellt fest, ich bin allein. Er schnappt sich eine Klatte, macht das Gleiche, was ihr auch gemacht habt oder was ich euch gebeten habe darum. Und beginnt auf die eine Seite zu schreiben, ich bin auf eine einsame Insel verschlagen, habe keine Hoffnung, wieder fortzukommen, bin aus der menschlichen Gesellschaft, ich bin ein Verbannter. Das schreibt er auf die eine Seite. Und auf der anderen Seite schreibt er oder daneben schreibt er, aber ich lebe. Ich bin nicht ertrunken wie meine Schiffsgefährten. Und ich bin nicht verhungert. Und ich muss nicht an einem unfruchtbaren Orte leben, der mir keine Nahrung bietet. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er zieht Bilanz. Er vergleicht A und B und sagt, so, wo stehe ich jetzt? Und da schreibt er dann, oder im Roman steht, von nun an begann ich zu denken. Mich in meiner verlassenen Lage glücklich zu fühlen, als es vermutlich in irgendeinem anderen Zustand auf Erden jemals der Fall gewesen ist. Von außen betrachtet verrückt. Völlig unmöglich. Aber aus der Situation heraus, ein völlig normaler Vorgang. Matthäus 6, 25. Kommen wir zu dem Punkt, was bietet die Bibel an, um sozusagen diesen Weg gehen zu können? Jesus sagt, darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Jesus sagt nicht, kümmert euch nicht. Das sagt er nicht. Das ist ein feiner Unterschied. Er sagt, sorgt euch nicht. Wer sich kümmert, nämlich, der bleibt im Umkreis dessen, was er sehen kann, was ihm zugänglich ist. Er kümmert sich, er tut etwas, er kommt in Bewegung, er kommt in die Gestaltung und in dieser Bewegung und in der Gestaltung beginnt er die Chance, sich zu eröffnen, sich nicht von der Sorge übermannen oder überfrauen zu lassen. Und Jesus nimmt den Zuhörer, den Mitleser mit, und sagt, schaut hin, schaut, was du wirklich bewältigen kannst, was du verkraften kannst. Das bringt er zum Ausdruck in dem Vers, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Alles Schritt für Schritt, jetzt im Hier und das Morgen, das lass mal meine Sorge sein. Und deswegen nimmt er den Menschen auch mit in diese Blickrichtung, schaut zum Himmel, schaut die Vögel unter dem Himmel, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen, aber euer Vater im Himmel ist es, der sie nährt, seid ihr nicht viel kostbarer als sie. Damit will er sagen, wenn Gott sich schon um diese Vögel kümmert, um wie viel mehr wird es sich dann um euch und um dich kümmern? Und dass das funktioniert, hat er auch das Medikament parat. Und dieses Medikament ist das Vertrauen darauf. Eine Kraft, die der Angst entgegenarbeiten kann, ist die Macht des Glaubens und des Vertrauens. Weil Macht des Glaubens und Vertrauens dazu führt, dass das Hirn sich langsam wieder sortiert und die Bewältigungsstrategien in Gang setzt. Und damit sind wir beim ersten Lernschritt. Wenn du googelst über Glück, wirst du feststellen, das kann man lernen. Das kann man richtig lernen. Mit richtigen Schritten. Aber auch die Bibel hat diese Schritte, kennt diese Schritte. Und dieser Schritt könnte sein, die Zukunft ist ganz und gar offen. Auch für dich. Auch für diese Gemeinde. Auch für diese Freikirche. Es kann noch viel geschehen. Es kann so vieles Rettendes und Helfendes eintreten, vor der du keine Vorstellung hast. Wenn du aber für die Zukunft offen bist, dann bin ich gespannt, was Gott für mich vorhat. Eine großartige Zusage aus den Federn von Paul Gerhardt. Du bist nicht allein. Gott sorgt für dich und kümmert sich. Er wird Wege finden, auf denen dein Fuß gehen kann. Jesus will, und das ist in Matthäus 6 zu lesen, wenn wir es gänzlich lesen, will zum Gottvertrauen auffordern, ermuntern. Er will unseren Blick und unser Zutrauen auf die unendlichen Möglichkeiten Gottes lenken. Er sorgt für dich, er weiß, was du brauchst, und das vielleicht sogar besser als du selbst. Es haben manche mal das Bild gebraucht, wenn du vor einer Tür stehst und Gott das die Tür nicht aufmachen will, dann schau rüber, schau nach oben, nach links und nach rechts. Vielleicht hat Gott da längst ein Fenster aufgemacht, durch das du rauskommst. Und Jesus als guter Therapeut gibt neben dem Mittel auch eine Übung mit, einen Lernschritt mit. Und dieser Lernschritt ist das Beten. Das Beten, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Nächster Schnitt, Jesus und sein Glücksverständnis. Auch das finden wir, wie kann es anders sein, in der Bergpredigt. In Matthäus Kapitel 5. Jesus sagt dort, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt. Die ganze Bergpredigt ist gestaltet vom Gedankengang, etwas von hinten zu betrachten. Etwas herauszunehmen aus dem Momentum, sondern die gesamte Geschichte zu betrachten. Dann sagt er, glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört die neue Welt. Warum? Weil sie wissen, dass sie arm sind. Und weil sie wissen, weil sie arm sind, sind sie überhaupt bereit, sich von Gott was schenken zu lassen. Der tapfere Dogmatiker, der schenkt sich selbst. Der weiß, was richtig und was falsch ist. Der braucht keinen Gott, der ihm das schenkt. Das weiß er von selber. Aber der Arme ist, der ist glücklich, weil er sich es von Gott schenken lässt. Damit meint Jesus Menschen, die wissen, sie stehen mit leeren Händen vor Gott und haben nichts vorzuweisen. Oder, wenn sie was vorzuweisen haben, Scherben und Schmutz. Martin Luther hat das immer gewusst. Er sagte, ich darf vor Gott mit leeren Händen erscheinen und sie von ihm mir füllen lassen. Füllen lassen mit Gnade und Barmherzigkeit. Noch auf dem Sterbebett waren seine letzten Worte, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir haben nichts, was wir vor Gott vorweisen könnten. Und genau solche Menschen nennt Jesus glücklich. Glücklich sind, Vers 4, die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Vers 6, glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind, die reines Herzen haben, denn sie werden Gott sehen. Und dann geht er sozusagen die Zielgerade. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Es geht also offensichtlich auch hier um die Erkenntnis, die wir vorhin gehört haben. Es geht um das Miteinander. Es geht darum, konzentriert und konsequent sich dem Leben und den Menschen zu widmen, zuzuwenden. Jesus nennt in der Bergpredigt die Menschen glücklich, die konsequent leben, die Frieden stiften, die Barmherzigkeit üben, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, sanftmütig und in dieser Sanftmut andere tragen. Vielleicht trifft das genau die Ergebnisse der Glücksforschung an Beziehungen. Arbeiten, Ziele haben, aktiv sein und sich bewegen. Denn konsequent kommt ja von Konseki, von Nachfolge. Die Nachfolge Jesus ist aber eben nicht auf sich selbst konzentriert, auf das eigene Glück, sondern immer konsequent auf den anderen ausgerichtet. Deswegen Shalom Friede, intakt mit mir selbst und intakt mit dem Umfeld. In seiner Glücksbotschaft bezeichnet Jesus die Menschen glücklich, die Hoffnung haben. Dies ist der eigentliche Grund, weshalb Jesus seine Jünger, seine Nachfolger glücklich preist. Zurück zur Ausgangsfrage. Eine Kirche, die alles erreicht hat, was sie erreichen wollte, müsste doch die glücklichste Kirche sein, die es jemals gegeben hat. Christen, die von sich behaupten, sie haben Advent. Christen leben in der Hoffnung. Deswegen müssten ja Adventisten die glücklichsten Menschen der Erde sein. Hoffnung ist eine Perspektive, die unsere Dimension von Raum und Zeit sprengt. Und die das können, die nennt Jesus glücklich. Denn wer Hoffnung hat, der muss eben nicht um jeden Preis irgendeinem kurzfristigen Glück nachjagen. Der kann Nachteile und Leiden in Kauf nehmen, weil er manchmal einfach Dinge liegen lassen kann. Wer Hoffnung hat, der kann aushalten, weil Gott ihm die Gewissheit schenkt oder weil er ihm die Gewissheit schenken will, das Eigentliche kommt erst noch. Ich habe doch keine Ahnung, ob das Eigentliche in 30 Jahren kommt. Vielleicht hast du Glück und das Eigentliche bei dir ist gekommen, da warst du 6, 7 und jetzt lebst du davon. Aber anyway, Gott möchte sagen, wo du jetzt stehst, habe ich das Eigentliche noch für dich vor. Vielleicht ist das nicht das, was du dir so erhoffst. Das ist für mich nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist die Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dir selbst. Die Zufriedenheit in der Gesellschaft und die Zufriedenheit mit deinem eigenen Umfeld. Mag sein, dass das weitere Jahr 2019 nicht alles in Erfüllung bringt, was wir uns vorstellen, auch wenn wir uns noch so herzlich Glück wünschen oder christlich gesehen Gottes Segen, was ja nichts anderes ist. Gott aber schenkt immer, auch in 2019, seine Nähe, seine Liebe und seinen Trost. Wer in dieser Hoffnung und Geborgenheit 2019 lebt, den nennt die Bibel glücklich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Gewalt, begleite dich von hier an bis in Ewigkeit. Amen.
Amen.